Veg ab.
Ulms vegan-vegetarisches Radio.
Jeden vierten Donnerstag von 17 bis 18 Uhr auf Radio Free FM.
Ja, hallo zusammen. Wir möchten euch heute mal wieder zu einer neuen Ausgabe von Veg ab begrüßen. Unsere Sendung nähert sich in raschen Schritten dem einjährigen Geburtstag, denn heute senden wir immerhin schon zum 12. Mal.
Der Vegetarismus und ebenso der Veganismus blicken dagegen schon auf eine etwas längere Geschichte zurück. Und damit wollen wir uns heute mal etwas näher befassen. Themen der Sendung sind zum Beispiel die Fragen, seit wann es die vegetarische und die vegane Bewegung eigentlich gibt, wie sich die Beweggründe zum Vegetarismus über die Zeit entwickelt haben oder wie es sich vor 25 Jahren so als Veggie gelebt hat.
Geschichtsträchtig ist zum Beispiel die Tatsache, dass vor wenigen Tagen, genauer am 1. November, der 22. internationale Weltvegantag stattfand. Der wiederum wurde 1994 zum 50. Geburtstag der Vegan Society in England eingeführt. Wenn man die Gründung der ersten veganen Interessensvertretung als Startpunkt annimmt, dann sind es insgesamt also immerhin gut 70 Jahre veganer Geschichte.
Auch noch nicht lange zurück liegt der Weltvegetariertag. Er wird nämlich nur einen Monat vor dem Weltvegantag gefeiert, und zwar am 1. Oktober, und hat sich dieses Jahr schon zum 38. Mal gejährt. Der Weltvegetariertag wurde nämlich Ende der 70er Jahre eingeführt, als sich die internationale Vegetarierbewegung mal wieder zum Weltvegetarierkongress versammelte. Der erste Weltvegetarierkongress fand aber schon Anfang des 20. Jahrhunderts statt, nämlich im Jahr 1908. Und zwar in Dresden. Zu dem Zeitpunkt blickte man in manchen Ländern schon auf um die 50 Jahre vegetarische Interessensvertretung zurück. In England machte die British and Foreign Society for the Promotion of Humanity and Abstinence from Animal Food den Anfang im Jahr 1843. In Deutschland war es 20 Jahre später soweit, nämlich mit dem Deutschen Verein für natürliche Lebensweise, Gründung 1867, und dem Stuttgarter Vegetarierverein, Gründung 1868. Das sind also gut 170 Jahre vegetarische Bewegung.
Nach so vielen Jahreszahlen wird es Zeit für etwas Musik. Im Anschluss wollen wir dann einen Blick auf die Entwicklung der Beweggründe werfen, also warum sich Menschen für Veganismus oder Vegetarismus entscheiden und wie sich die Beweggründe dafür im Laufe der Zeit gewandelt haben. Jetzt aber erstmal The Hoolies mit Do You Love Me?
Menschen, die vegetarisch lebten, gab es schon immer. Dabei waren es oft die Umstände, die die Ernährungsweise bedingten. Denn tierische Produkte waren natürlich nicht immer für alle verfügbar, so wie es heute in unserer westlichen Kultur der Fall ist. Dennoch gab es auch schon sehr früh Menschen, die sich ganz bewusst für eine vegetarische Lebensweise entschieden, auch wenn sie eigentlich hätten Fleisch essen können. Doch aus welchen Gründen schworen Einzelne bereits vor Tausenden von Jahren dem Fleischkonsum ab? Wurden damals die gleichen Argumente ins Feld geführt wie heute? Oder gab es über die letzten Jahrhunderte und Tausende eine Entwicklung innerhalb der Beweggründe, die Menschen zu Vegetarismus brachten? Die frühesten Menschen, von denen wir wirklich mit Sicherheit sagen können, dass sie aus purer Überzeugung auf Fleisch verzichteten, finden sich in der Antike. So kamen in den Schulgemeinschaften von Pythagoras im 6. Jahrhundert vor Christus nur Vegetarisches auf den Tisch. Neben prominenten alten Griechen wie Pythagoras oder Platon gab es auch einige prominente Römer, die vegetarisch lebten. Zum Beispiel Ovid, Seneca und Plutarch. Die Gründe für den Fleischverzicht waren damals eher spiritueller Natur, gründeten aber ganz klar in einer philosophischen Ethik. So gab es auch philosophische Strömungen, die ganz und gar anti-vegetarisch waren. Ein allgemeiner Trend war der Vegetarismus damals keinesfalls. Er beschränkte sich auf eine philosophische Elite, die es sich leisten konnte, sich Gedanken über den Wert von Tieren zu machen. Neben den ethischen Gründen spielen auch religiöse Gründe für Fleischverzicht schon seit Ewigkeiten eine Rolle. Und das nicht nur in Indien. Auch hier in Europa verzichteten Christen, insbesondere in den Klöstern, schon früh auf Fleisch und verstanden das als Teil ihrer Askese. Interessant ist, dass gerade der heilige Franziskus, der dafür bekannt ist, die Tiere in seine religiöse Gedankenwelt einbezogen zu haben, kein Vegetarier war. Im indischen Hinduismus war und ist der Verzicht auf Fleischkonsum auf jeden Fall weit stärker religiös verankert als in christlichen Ordensgemeinschaften. Die Gesundheit als Grund für eine vegetarische Lebensweise wird tatsächlich erst seit Beginn des 19. Jahrhunderts ins Feld geführt. In Deutschland kam es Mitte des 19. Jahrhunderts durch die Lebensreformbewegung, also die NaturköstlerInnen, zu einem Trend hin zu pflanzlicher und vollwertiger Ernährung. Zwar ging es hier vordergründig immer um gesundheitliche Aspekte, so wurde Fleischgenuss für zahlreiche Krankheiten verantwortlich gemacht. Aber es gab doch einige Strömungen, in denen der Fleischverzicht sehr stark mit moralisch-dogmatischen Überzeugungen verknüpft war. Ein prominentes Beispiel findet sich hier zum Beispiel in John Harvey Kellogg, dem Vater der Frühstückszerealien, der in den USA zu seiner Zeit ein sehr wichtiger Vorreiter des Vegetarismus war. Kellogg lehnte Fleischkonsum als Ausdruck einer falschen Lebensweise ab, zu der seiner Meinung nach auch Alkohol, Kaffee, Tabak, Gewürze und das Ausleben von Sexualität gehörten. Ende des 19. Jahrhunderts gewann der Vegetarismus in den westlichen Kulturen tatsächlich etwas Zulauf. Für viele war der Glaube daran ausschlaggebend, dass eine vegetarische Ernährung gesünder, da natürlicher sei als eine Kost mit Fleisch. Bei manchen war der Vegetarismus allerdings auch Ausdruck einer Zivilisationskritik und Konsequenz einer Sehnsucht nach einer natürlicheren Lebensweise. Langsam gewannen allerdings auch tierethische Aspekte wieder an Bedeutung. In linken Bewegungen, wie etwa bei den Suffragetten oder in Teilen der Arbeiterbewegung, war Vegetarismus relativ verbreitet, weil die Ausbeutung von Tieren als Teil des Kapitalismus verstanden wurde, der genauso abzulehnen sei wie die Ausbeutung von Frauen oder Arbeitskräften. Bereits vor über 100 Jahren ließen sich VegetarierInnen also grob in solche einteilen, die aus gesundheitlichen Gründen auf Fleisch verzichten und solche, die dies aus ethischen Gründen tun. Beide Strömungen gewannen insbesondere in den letzten Jahren an starkem Zulauf. Durch neuere medizinische Forschung ließ sich die bislang weit verbreitete falsche Vorstellung, ein Verzicht auf Fleisch sei ungesund, deutlich widerlegen. Und eine diesbezügliche Diskussion in Medien und Öffentlichkeit lässt vielen Menschen sogar den Veganismus als attraktiv, da modern und gesund erscheinen. Auf der anderen Seite führte insbesondere die beunruhigende Entwicklung unseres Klimas und die öffentliche Debatte über den Klimawandel und seine Folgen dazu, dass mittlerweile neben der Tierethik auch andere ethische Aspekte eine Rolle spielen, wenn es um die Entscheidung geht, auf tierische Produkte zu verzichten. In der Vergangenheit hatten Aspekte wie durch Nutztierhaltung verursachte Ressourcenverschwendung, Wasserknappheit, CO2-Emissionen und Regenwaldrodung keine große Bedeutung. All dies sind Probleme, die mit unserer fortschreitenden Industrialisierung und mit dem global gewachsenen Fleischkonsum kamen. Auch wenn es schon immer vegetarisch lebende Menschen gab, noch nie gab es so viele Gründe wie heute, auf den Konsum tierischer Produkte zu verzichten.
Ja, meine Lieben, das war Toshi, die für euch analysiert hat, wie sich die Beweggründe für den Vegetarismus über die Jahrtausende so gewandelt haben. Nach ein wenig Musik hört ihr Svenja im Expertinnen-Interview mit niemand Geringerem als Sebastian Zösch, dem Geschäftsführer und stellvertretenden Vorsitzenden des WEBU, dem wir zur Geschichte der wichtigsten vegetarisch-veganen Interessenvertretung in Deutschland befragt haben.
Hallo zurück im Studio von FreeFM. Ihr hört gerade Veg Up und das war Got My Mind Made Up von Bob Dylan. Wir widmen uns heute der Geschichte des Vegetarismus und Veganismus. Und weil da die Geschichte des Vegetarierbunds natürlich nicht fehlen darf, habe ich Sebastian Zösch, den Geschäftsführer des WEBU, für euch vor ein paar Tagen mit Fragen gelöchert. Sebastian, wir freuen uns wirklich riesig, dass du dir die Zeit nimmst für unser ExpertInnen-Interview zur Geschichte des WEBU. Als Geschäftsführer des WEBU bist du da sicherlich eine besonders gute Ansprechperson, aber gleichzeitig natürlich auch sehr viel beschäftigt. Insofern wirklich ganz herzlichen Dank und herzlich willkommen bei Veg Up.
Ja, vielen Dank, Svenja.
Bevor wir jetzt richtig in die Geschichte einsteigen, erklär doch vielleicht zuerst ganz kurz, was der WEBU eigentlich genau ist. Mhm. Und also für diejenigen, die das jetzt noch nicht wissen.
Mhm. Also der WEBU, früher auch Vegetarierbund Deutschland genannt, ist die größte Interessensvertretung vegetarisch-vegan lebender Menschen in Europa. Unsere Vision ist eine Welt, in der die pflanzliche Lebensweise der gesellschaftliche Standard ist, und unsere Mission besteht letztendlich darin, den Konsum pflanzlicher Produkte zu maximieren, indem wir die vegane Lebensweise möglichst leicht umsetzbar und für alle ja leicht realisierbar gestalten. Der WEBU ist natürlich nur so stark, wie es seine Mitglieder sind, die hinter ihm stehen. Deswegen freuen wir uns natürlich über jegliche Person, die den WEBU als Mitglied unterstützt. Man muss dazu auch nicht streng vegan leben. Also wenn man sich sozusagen mit den Zielen der pflanzenbetonten Ernährung identifizieren kann, dann heißen wir jeden herzlich willkommen. Mitglieder bekommen natürlich auch noch das Webu-Magazin und die Webu-Card. Also es ist sowohl für die Welt, für die Tiere, als auch für einen selber ein großer Gewinn, beim Webu-Mitglied zu sein.
Dann tauchen wir jetzt mal ein. Wann waren denn die Anfänge des Webu und welche Vorläufer gab es in Deutschland?
Den Webu an sich, oder der Webu an sich wurde 1892 gegründet, und zwar haben sich da zwei Vereine zusammengeschlossen, und zwar war das der Deutsche Verein für natürliche Lebensweise und der Deutsche Verein für harmonische Lebensweise. Das war am 7. Juni 1892 in Leipzig, dass sich diese beiden Organisationen zusammengeschlossen haben. Es gibt aber auch Überlegungen, die natürlich jetzt, oder Argumente, die sagen, dass letztendlich die Wurzeln natürlich noch weiter zurückgehen, denn manche dieser Vereine, die gab es auch schon 1856 oder ähnliches. Aber als eigentliches Gründungsdatum gilt 1892.
Das heißt also, der Webu blickt schon auf über 100 Jahre Vereinsgeschichte zurück?
Ja, 123 Jahre sind wir dieses Jahr geworden.
Da gab es ja bestimmt im Laufe der Zeit diverse Entwicklungen und Veränderungen, zum Beispiel bezüglich der Mitgliederzahlen, der Ziele oder der Strategien.
Eine der wichtigsten Sachen ist, dass der Webu früher sehr breit aufgestellt war, also breit in dem Sinne, dass es wirklich allgemein um natürliche Lebensweise oder harmonische Lebensweise ging, beziehungsweise die sogenannte Lebensreformbewegung, also beispielsweise kein Alkohol zu trinken, sportlich sich zu ertüchtigen, tugendhaft zu leben. Also da waren viele Themen, die gar nicht was mit unbedingt Ernährung zu tun hatten, die sozusagen beim Vegetarierbund das Ganze weiterhin mit aufgeladen hatten. Weiterhin muss man natürlich sagen, dass der Webu gerade am Anfang natürlich noch sehr ovo-lacto-vegetarisch war. Es gab aber schon, und das wissen viele nicht, in den 30er Jahren schon erste Vorsitzende, die sozusagen den Hochvegetarismus ausgerufen haben. Also das ist das, was man heutzutage mit veganer Ernährung meint. Also da war der Webu auch schon Vorreiter, schon 1931 wurde das schon gefordert. Was natürlich auch noch wichtig ist, eine große Zäsur in der Geschichte des Webu ist, dass er sich in der Nazi-Zeit aufgelöst hat. Also viele Organisationen oder Vereine sollten sich der NSDAP unterordnen, und da hat der Webu bzw. die Vorgänger ganz klar gesagt, nein, das widerspricht unseren Werten komplett, da lösen wir uns lieber auf, bevor wir uns sozusagen da gleichschalten lassen, weshalb es sozusagen eigentlich eine kleine Lücke in der 123-jährigen Geschichte gibt, und gleich nach dem Krieg, aber 1946, wurde dann sozusagen schon wieder der Webu neu gegründet.
Bei den Zielen haben wir jetzt gesehen, da gab es durchaus eine Entwicklung in Bezug auf die Mitgliederzahlen. Wie sieht es denn da aus?
Also im ersten Jahr konnte der Webu schon 400 Mitglieder gewinnen und hatte dann schon Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1904 beispielsweise, 1500 Mitglieder. Und als ich zum Webu kam, das war so um 2007, da war die Mitgliederzahl so ungefähr bei 2000. Also hatte sich in gut 100 Jahren die Mitgliederzahl eigentlich kaum verändert, also von 1500 auf 2000. Und gerade aber in den letzten Jahren, also sage ich jetzt mal in den letzten 7 Jahren, ist die Mitgliederzahl aber sozusagen dann eigentlich enorm angestiegen, sodass wir jetzt mittlerweile ja über 14.000 Mitglieder haben.
Ja, das ist natürlich ein deutlicher Anstieg da in den letzten Jahren. Würdest du da irgendeinen Zusammenhang mit gesellschaftlichen Ereignissen herstellen?
Also natürlich, so die vegetarisch-vegane Bewegung hat natürlich auch seinen Durchbruch gefeiert, wobei man sich natürlich jetzt streiten kann, was war das Huhn oder das Ei zuerst da? Also inwiefern hat jetzt natürlich der professionalisierte Webu diese Bewegung gefördert, oder inwiefern hat sozusagen die wachsende Bewegung zur Professionalisierung und Wachstum des Webus beigetragen? Ich denke mal, es hat sich gegenseitig so ergänzt. Also nur ein Beispiel, der Webu hat die Veggie World initiiert, also diese mittlerweile vegane Messe, die es in 5 Standorten in Deutschland mittlerweile sogar gibt und die vegane und vegetarische Bewegung immer ganz stark nach vorne bringt. Gleichzeitig ist es natürlich auch für den Webu immer gut, diese Messen, um neue Mitglieder zu gewinnen. Also da sieht man, wie es sozusagen einerseits ein Wachstum der Bewegung dem Webu zugutekommt, aber wie gleichzeitig ein größerer und schlagkräftiger Webu auch wieder dafür sorgen kann, dass die Bewegung weiterhin wächst.
Jetzt hast du schon die Messe erwähnt. Das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil sozusagen des Vegi-Aktivismus. Kannst du uns dann noch ein bisschen detaillierter erzählen, was da heute so dazugehört und was früher dazugehörte, wie sich das verändert hat?
Also die Messe, die kam erst vor ungefähr 5 Jahren auf, also dass wir gesagt haben, eigentlich sollte es neben Biomessen und Genussmessen und Nachhaltigkeitsmessen oder Gastronomiemessen eigentlich eine Messe geben, die sich explizit dem Thema vegetarisch und insbesondere vegan widmet. Und deswegen haben wir dann zusammen mit einer Messeagentur die Veggie World ins Leben gerufen. Und ja, wir hätten uns damals nie träumen lassen, dass das wirklich so ein Erfolg ist. Also allein nächstes Jahr sind jetzt schon 8 oder 10 sogar, wenn man andere noch mit dazu sieht, also 10 Veggie-Messen geplant im In- und Ausland, also auch in Frankreich, in Niederlanden, in Zürich wird es weitere Veggie-Worlds geben und die hat natürlich viele Vorteile. Also beispielsweise, wir hatten jetzt eine Messe erst in Berlin und da hat dann sogar das ZDF heute, also die Abendnachrichten im bundesweiten Fernsehen über die Messe und die vegane Lebensweise positiv berichtet. Gleichzeitig hatten wir 12.000 Besucher, die natürlich alle sehr angetan von der Messe waren und auch knapp 100 Aussteller, die natürlich auch viele neue Kundenkontakte schließen konnten. Also bei dieser Messe kommt wirklich viel zusammen, sodass man wirklich sagen kann, dass nach jeder Messe die vegane Bewegung in Deutschland wirklich gestärkt wird. Ein großer Unterschied, was die Aktivitäten des WEBUs heute und früher wirklich kennzeichnet, ist, dass man früher ganz stark auf Einzelpersonen zugegangen ist. Also man hat versucht, sozusagen eine Person nach der anderen für die vegetarisch-vegane Lebensweise zu begeistern. Und heutzutage ist es so, dass der WEBU natürlich auch noch versucht, Einzelpersonen zu überzeugen, aber einen viel stärkeren gesamtgesellschaftlichen, institutionelleren Ansatz fährt. Also beispielsweise, wir haben das Projekt GV Nachhaltig, wo es darum geht, die Gemeinschaftsverpflegung, also sämtliche Mensen, Kantinen, Betriebsverpflegungen, Krankenhäuser, Kindergärten davon zu überzeugen, ihr vegetarisch-veganes Angebot zu optimieren. Oder wir haben beispielsweise die VegMed, ein Ärztekongress, den wir zusammen mit der Charité organisieren, wo es eben wirklich darum geht, in dieser wichtigen Institution Medizin und Ärzteschaft die Vorteile der vegetarisch und veganen Ernährung einfach mehr bekannt zu machen. Oder natürlich auch mit unseren Firmenkooperationen, wo wir eben wirklich die richtig großen Player in dieser Gesellschaft davon zu überzeugen, mehr vegetarisch und vegane Produkte anzubieten. Und ich denke mal, das ist der hauptsächliche Unterschied zum WEBU früher und heute, dass wir eben jetzt strategisch geschickt wirklich uns an die großen Multiplikatoren und Entscheidungsträger in dieser Gesellschaft wenden, um das vegetarisch und vegane in der ganzen Gesellschaft stärker voranzubringen.
Dann würde ich abschließend noch gern einen Blick aus Deutschland rauswagen. Gab es denn in anderen Ländern eine ähnliche Entwicklung bei der veganen oder vegetarischen Interessensvertretung oder ist es eher so ein deutsches Phänomen gewesen?
Interessensvertretungen von vegetarisch und vegan lebender Menschen gibt es in vielen europäischen Ländern. Noch früher als in Deutschland haben sich letztendlich die Engländer formiert, also die Vegetarian Society, die ist noch ein paar Jährchen älter als der WEBU. In anderen Ländern, aber beispielsweise Belgien oder Österreich oder auch der Schweiz, kamen die meisten Organisationen allerdings erst in den letzten Jahrzehnten dazu und sind deswegen meistens auch noch etwas kleiner als der WEBU. Aber man kann wirklich sagen, dass sich in allen europäischen Ländern eigentlich einiges bewegt.
Sebastian Zösch war das, Geschäftsführer des WEBU. Ganz herzlichen Dank dir, Sebastian.
Jo, vielen Dank, Svenja.
Rezept des Monats.
Da wir heute ganz besonders die Anfänge der veganen und vegetarischen Bewegung kennenlernen wollen, kommen wir auch nicht an der guten alten Bauernküche vorbei. Früher gab es natürlich keinen Tofu, Sojamilch, Seitan und Co. Wie hat man sich also damals als Vegetarier ernähren können? Zugegebenermaßen ernährt sich der Veggie von heute natürlich auch nicht ausschließlich von Tofuwürsten, Reismilch und anderen hochverarbeiteten Lebensmitteln. Die Antwort ist aber dennoch recht einfach. Es wurde gegessen, was das Feld oder die Gärten so hergaben. Und das hieß damals eben auch, dass es im Winter nun mal keine Tomaten oder Erdbeeren gab. Man war also größtenteils auf saisonales Obst- und Gemüsesorten angewiesen. Mal eben in den Supermarkt laufen und eine Tafel Schokolade oder eine Ananas zu kaufen, war damals noch undenkbar. Allenfalls gab es im Landesinneren Fisch von der Küste oder Obst aus Konserven. Dass ein Lebensmittel aber über die ganze Welt den Weg in die eigene Küche fand, war noch ein Privileg, das nur den wohlhabenden Menschen zuteil wurde. Auch hinsichtlich der Zubereitung war man viel mehr eingeschränkt als heute. Während ein Toaster oder ein Pürierstab heute in fast jedem Haushalt zu finden ist, musste man sich früher anders zu helfen wissen. Doch die Menschen waren kreativ. Man hat Methoden entwickelt, Lebensmittel auch über einen längeren Zeitraum haltbar zu machen und sie dann bei Bedarf zu verbrauchen. Für uns ist das heute selbstverständlich. Früher war es noch harte Handarbeit und sehr zeitintensiv. Was hat der Bauer von einst also abends auf dem Teller? Nun, meistens war es irgendwas zwischen Resteverwertung vom Vortag, frisches Gemüse aus dem Garten und am Sonntag vielleicht ein kleines Stückchen Fleisch vom Metzger von nebenan. Heute möchte ich ein typisches Rezept vorstellen, das es ganz bestimmt mal zwischen Montag und Samstag auf die Tische der Bauern geschafft hat. Gefunden habe ich es an einem dieser kleinen antiquarischen Bücherläden, von denen man sich immer fragt, wie sie sich denn in der heutigen Zeit überhaupt noch über Wasser halten können. Das Kochbuch war schon sehr zerfleddert und auf den letzten Seiten waren einige handschriftliche Notizen in altdeutscher Schrift gemacht. Ich staunte nicht schlecht, als ich las, dass das Buch aus dem Jahre 1899 stammt. Da wundert es mich nicht, dass man vergebens nach einer Kategorie vegetarisch oder gar vegan suchen kann. Vielmehr wurde ich in dem Kapitel der Krankenkost fündig. Wie schmeichelhaft. Es geht um den Linseneintopf. Für einen klassischen Linseneintopf aus Omas Zeiten brauchen wir folgende Zutaten. Eine Zwiebel, eine Möhre, einen Knollensellerie, eine Tasse rote Linsen, ein Teelöffel Senf, eine Prise Majoran, Salz, edelsüß Paprika, ein Liter Wasser und sonntags vielleicht ein wenig Speck. Zur Zubereitung. Die Zwiebel schälen und fein würfeln. Möhre und Sellerie waschen, in kleine Würfel schneiden und dann ohne Fett in einem Topf unter Rühren kurz andünsten. Dann mit Wasser auffüllen und Linsen beigeben. Den Senf zusammen mit dem Majoran einrühren und dann alles für 15 bis 20 Minuten köcheln lassen. Zum Schluss mit Salz und Paprika abschmecken. Fertig ist der Linseneintopf.
Alex, wo du dich jetzt mit einem über 100 Jahre alten Kochbuch befasst hast, weißt du eigentlich, wie krass die Veröffentlichungen veganer Kochbücher in den letzten Jahren angestiegen sind?
Na, dass es sich im Buchmarkt widerspiegelt, das ist mir klar. Und dass immer mehr Leute zumindest auch vegan kochen möchten, ist mir auch klar. Aber jedes Mal, wenn ich in den Buchladen gehe, dann fällt mir auf, dass immer wieder neue Kochbücher in der Auslage liegen. Mit den Zahlen bin ich aber nicht so vertraut.
Da kann ich weiterhelfen. Im Jahr 2011 wurden ganze 12 vegane Kochbücher in Deutschland veröffentlicht. 2012 waren es 23, also fast doppelt so viele. 2014 sind es dann schon 77 neu erschienene vegane Kochbücher gewesen. Und dieses Jahr liegt die Zahl mit Stand vor 2 Wochen bei 119 Neuveröffentlichungen.
Wow! Da kann man das Jahr 2015 ja fast als Meilenstein in der vegan-vegetarischen Geschichte bezeichnen. Andere Meilensteine werden euch jetzt in unserem Veggie 1x1 vorgestellt, das Jolene und Miri für uns recherchiert haben.
Veganismus und Vegetarismus sind geschichtlich schwer zu trennen und wurden bis ins späte 20. Jahrhundert unter demselben Begriff zusammengefasst. Erst im späten 20. Jahrhundert lassen sich die beiden Begegnungen geschichtlich voneinander trennen. Deswegen sind die ersten Meilensteine alle gleichermaßen vegan und vegetarisch. Erstens. Die erste Erwähnung einer vegan-vegetarischen Lebensweise findet sich in der Antike bei den Orphikern. Sie glaubten daran, dass die Seele nach dem Tod in einem anderen Menschen oder in einem anderen Tier wiedergeboren werden würde. Außerdem waren sie davon überzeugt, dass der Fleischverzehr den Menschen aggressiv und kriegslüstern mache. Darum verzichteten sie auf Fleisch, Eier, Wolle und die damals üblichen Tieropfer. Der berühmteste Vertreter der Orphiker war Pythagoras, 600 vor Christus, weswegen Vegetarier bis ins 20. Jahrhundert hinein als Pythagoreer bezeichnet wurden. Von ihm stammt auch das Zitat: Alles, was der Mensch den Tieren antut, kommt auf den Menschen wieder zurück. Zweitens. In etwa zur gleichen Zeit, aber völlig unabhängig von der Entwicklung im antiken Griechenland, entwickelte sich der Vegetarismus in Indien, auch aus ethischen Gründen. Es galt der Grundsatz, keinem Lebewesen gegenüber gewalttätig zu sein, ob Mensch oder Tier. Bis heute ist der Vegetarismus in Indien weit verbreitet. Knapp 40% der indischen Bevölkerung ernährt sich vegan. Drittens. Aus dem Mittelalter gibt es keine Hinweise auf vegan oder vegetarische Ernährung. Viele Mönche und Nonnen verzichteten zwar auf bestimmte Sorten von Fleisch, aber nur als Teil ihrer asketischen Lebensweise und niemals vollständig auf alle Arten. Der nächste Meilenstein ist wieder in der Neuzeit zu finden mit Leonardo da Vinci, der schon im frühen Lebensalter eine vegetarische Ernährung vorlebte und propagierte. Viertens. 1847 wurde in England die Vegetarian Society gegründet, als Zusammenschluss vieler kleinerer regionaler Vereine im anglosächsischen Raum. Berühmteste Vertreter, der sich auch öffentlich zum Vegetarismus bekannte, war der irische Dramatiker George Bernard Shaw. Von ihm stammt das Zitat: Tiere sind meine Freunde und ich esse meine Freunde nicht. Die vegetarische Lebensweise wurde ethisch begründet. Außerdem versprach man sich eine bessere Gesundheit davon. Berühmtester russischer Vertreter war zu der Zeit übrigens Tolstoi. Fünftens. 3 Jahre später, 1850, folgte dann in den Vereinigten Staaten die Gründung der American Vegetarian Society nach englischem Vorbild. Sechstens. Ebenfalls Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich auch in Deutschland die vegetarische Lebensweise weiter. Maßgebend hierfür war der Heilpraktiker Theodor Hahn. Er riet all seinen Patienten zu einer vegetarischen Ernährung, weil er diese notwendig für ein leistungsfähiges und gesundes Leben hielt. Nachdem auch in Deutschland viele regionale Gruppen entstanden, schlossen sie sich 1892 in Leipzig zum Vegetarierbund Deutschland, WEBU, zusammen. Der WEBU existiert also schon seit über 100 Jahren, mit Ausnahme der Zeit des Dritten Reiches, als er sich auflöste, um der nationalistischen Gleichschaltung zuvorzukommen. Siebtens. 1908 wurde dann die International Vegan Union gegründet, die als Dachverband weltweiter vegan und vegetarischer Organisationen gilt. Dieses Jahr fand das 43. World Veg Fest in Australien statt. Achtens. Bereits 1931 war Bruno Wolf, der zu dieser Zeit Vorsitzender des WEBU war, ein Befürworter der veganen Lebensweise, die als neuer, zukunftsweisender Hochvegetarismus bezeichnet wurde. 1944 ging aus der englischen Vegetarian Society die Vegan Society hervor, die bis heute besteht und als älteste vegane Organisation der Welt gilt. Gründer Donald Watson, 1910 bis 2005, erfand die Bezeichnung vegan, indem er den Begriff aus den Anfangsbuchstaben und dem Ende von Vegetarian, Vegetarian, zusammensetzte. Neuntens. Das erste Kochbuch, welches das Wort vegan im Titel trug, war 1946 das veröffentlichte Werk Vegan Recipes von Fay K. Henderson. Tatsächlich wurden schon in Kitchen Philosophy for Vegetarians von Wilhelm Horsell, das 1849 in England erschien, ausschließlich pflanzliche Zutaten verwendet. Zehntens. Aktuell leben immer mehr Menschen vegetarisch und vegan. Der WEBU geht derzeit von rund 8% Vegetariern in Deutschland aus. Deutschland liegt damit weit vor Ländern wie Frankreich, Belgien und Spanien, in denen nur etwa 2% der Gesamtbevölkerung Vegetarier sind. Die USA kommen auf 4%. In Großbritannien lag der Anteil 2009 bei gerade 3%.
VFM auf 102,6.
Ihr seid hier auf Radio Free FM bei der vegan-vegetarischen Sendung Wetchup und habt gerade die Veganerin Sinead O'Connor mit ihrem Song No Man's Woman gehört. Wir blicken heute auf die vegan-vegetarische Geschichte zurück. Hierfür hat Jürgen mit einer Ulmerin gesprochen, die bereits seit über einem Vierteljahrhundert keine Tiere mehr isst und euch nun erzählen wird, wie die Bedingungen für vegetarisch lebende Menschen damals so waren.
Zum heutigen Zeitzeugen-Interview habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich die Iris. Die ist schon recht lange vegetarisch lebt, die Iris, schon seit über einem Vierteljahrhundert und seit ein paar Jahren auch vegan. Und stell dich einfach selber ein bisschen vor, Iris.
Also ich heiße Iris, wohne hier in Ulm, seit noch nicht allzu langer Zeit. Ja, ich bin Vegetarierin seit kurz vor meinem 13. Geburtstag und vegan seit 3 Jahren.
Was uns interessiert, Iris, wie das denn so damals gewesen ist. Magst du das ein bisschen beschreiben, wie das in deinem Umfeld, Freunde, Familie, wie einfach oder auch nicht immer ganz so einfach das Leben für dich als sonderbares Mädchen gewesen ist?
Ich bin auf dem Land groß geworden, bei meiner Oma. Da gab es Schweine, die wir gefüttert haben, die wir versorgt haben und irgendwann stand dann an, dass die geschlachtet wurden. Und dann habe ich die versucht zu retten, indem ich sie freilassen wollte, einen Abend zuvor. Das so die Ideen eines Mädchens eben. Und bin dann über diese Ideen eigentlich auf den richtig guten Gedanken gekommen, dass man das Fleischessen vermeiden sollte, um den Tod zu verhindern. Da hatte ich einen ganz tollen Satz gefunden in einem Buch, das ich damals gelesen habe, von George Bernard Shaw. Der sagt, Tiere sind meine Freunde und meine Freunde esse ich nicht. Der klingt heute sehr abgedroschen. Den habe ich damals zum allerersten Mal gehört und habe den mir dann an die Zimmertür plakatiert, damit alle wissen, was jetzt Sache ist. In meiner Verwandtschaft hat es Entsetzen hervorgerufen. Die fanden mich alle psychiatriereif. Meine Mama hat mich so, ja, unterstützt, aber aus gesundheitlichen Gründen. Die war gerade auf dem Frau Rütting und Rüdiger Dahlke Trip und da war das natürlich ganz gut, dass die Tochter gerade so im Demeter-Bereich sich befand. Freunde, viel belächelt, es wurden viele Scherze drüber gemacht, aber von den Freunden konnte ich das ganz gut annehmen, weil die haben das mit einer gewissen Liebe zu mir gemacht und nicht so von oben herab.
Und wie war das mit Ärzten eigentlich? Hast du mal einen Arzt gefragt, ob das geht überhaupt?
Ja, Ärzte, genau. Nein, ich hatte keinen Kontakt zu Ärzten, aber irgendwann hat mir mal jemand gesagt, ich wäre so klein, weil ich nie Fleisch gegessen hätte. Zu meiner Schwester haben sie gesagt, sie ist so klein, weil sie so viel geraucht hat. Also, wie dem auch sei, meine Tochter ist auch klein und ernährt sich vegetarisch, seit sie geboren ist. Ich glaube, das lag einfach an den Genen. Ich habe später mal Kontakt zu Ärzten gehabt, aber da hatte ich schon so viel Selbstbewusstsein, dass ich denen einfach auch ganz klar sagen konnte, wie ich dazu stehe. Und es gibt jetzt Ärzte, die einfach zu mir sagen, super, sehr gut, dass dich vegetarisch ernährst und noch viel besser vegan. Ich habe selber mal ein bisschen Medizin studiert und weiß, wieso die Ärzte dem Ganzen so negativ gegenüberstehen. Das ist wie mit der Homöopathie auch. Alles, was für sie nicht so ganz greifbar ist und wo es noch keine 100.000 Studien gibt, das lehnen sie ab.
Und wie war das damals in den Geschäften zum Beispiel mit den Produkten? Heute, wenn man in ein Geschäft geht, da gibt es, glaube ich, mehr vegetarische Sachen als unvegetarische.
Es gab damals nur ganz spezielle Läden und es war bei uns im Umkreis von 50 Kilometern genau ein Laden. Es war eine Drogerie und die hatte zu Preisen, die mit Gold abzuwägen waren, hatten die Ersatzprodukte. Möchte ich es jetzt nicht nennen, weil die hatten vielleicht 3 Brotaufstriche. Mein Favorite, das Champignon-Brotaufstrich, den hat dann meine Mama mir immer gekauft und den gab es tatsächlich immer aufs Brot.
Tja, ich denke, das war eine spannende Zeit damals, so kurz nach der Wende. Unter Freundinnen, was haben die damals eigentlich dazu gesagt?
Ja, das war so meine Hippie-Zeit. Also wir waren unterwegs mit Schlaghosen, wir waren viel auf Konzerten, wir fuhren nach Holland, was so alles mit dazugehört. Und die fanden das toll, die nahmen das auch gerne mal an, vor allem die Mädels, die Jungs nicht so, und haben das dann auch nachgemacht für einige Monate manchmal. Ja, wobei ich dann auch die ein oder andere beim Schnitzelbraten überrascht habe. Als sie mir noch vorgespielt haben, dass sie noch Vegetarier wären, ist keiner von denen geblieben, leider. Die Nachahmer fanden sich dann erst später.
Und denkst du auch durch das Vorleben, dass man da am meisten mit erreichen kann?
Ja, practice what you preach. Also das ist tatsächlich mein Leitgedanke. Ich habe nie jemandem davon erzählt, auf Anfrage schon, wieso ich so lebe. Aber ich bin nie auf Leute zugegangen. Also es war eigentlich immer so, dass ich mir gedacht habe, ich bin froh, wenn ich in Ruhe gelassen werde in meinem. Wenn sich jemand ehrlich dafür interessiert hat, habe ich das schon gesagt, dass es bei mir aus der Ethik herauskommt. War dann auch froh, dass ich meine Tochter vegetarisch ernähren durfte, dass da die Omas mitgespielt haben und nicht da heimlich Fleisch zugefüttert haben. Und denke, dass wir dadurch, auch meine Tochter, sehr viel in die Wege geleitet hat, weil viele zum Nachdenken kamen. Also wir haben nie viel geredet. Okay. Ist auch bei ihr jetzt in der Schule so. Ich war damals die einzige Vegetarierin am ganzen Gymnasium. Bei ihr in der Klasse sind es, ich glaube, 3 Vegetarier und sie und eine andere noch, die vegan leben. Also das ist echt ein Riesensprung.
Und glaubst du auch, dass sich das generell positiv auf einen selber auswirkt, wenn man eben vor allem vegetarisch oder vegan lebt? Ist das, denkst du, auch ein Grund bei dir, warum du so positive Ausstrahlung hast, eben die vegetarische Lebensweise?
Du, ich glaube, dass man besser lebt, wenn man mit sich im Reinen ist. Ich konnte damals nicht mehr, ich habe oft drüber nachgedacht, wie das so wäre, wenn ich jetzt Fleisch essen würde, denn das Fleisch würde mir tatsächlich schmecken. Ich kann bis heute sagen, dass ich den Geruch von Fleisch gut finde. Ich könnte es aber nicht mit mir vereinbaren und deswegen denke ich, dass man dann auf viele Dinge eine andere Sichtweise bekommt. Man wird bewusster. Man geht mit einem bewusster um, auch mit den Gedanken der anderen. Also ich gestehe es jedem zu, so zu leben, wie er möchte. Dieses Bekehrertum mag ich nicht. Ich möchte, dass jeder selber auf diesen Weg findet.
Und im Lauf der Zeit, wenn du das damals mit heute vergleichst, was denkst du, ist da so der größte Unterschied für die Motivation der Leute, warum sie jetzt vegetarisch leben?
Also damals gab es wirklich nur ethisch motivierte Leute. Die damals sich gesund ernähren wollten, die haben das biologische Huhn sich gekauft, das biologisch getötete Hähnchen und waren dann mit sich im Reinen, weil sie für die Gesundheit was getan hatten. Also wir waren damals wirklich nur von der ethischen Seite her vegetarisch. Heute hat sich das geändert. Viele Veganer sind auch vegan, weil sie an die Umwelt denken, weil sie an ihre eigene Gesundheit denken und an die Tiere. Ich weiß nicht, wie viele nur wegen den Tieren vegan leben. Dazu fehlt mir einfach die Kenntnis. Aber ich denke, das hat sich so ein bisschen geändert.
Abschließend vielleicht noch die Frage, was du denkst über den Vegetarismus oder den Veganismus. Denkst du, das ist ein lang anhaltender Trend oder glaubst du, es wird immer mehr Leute geben? Was denkst du, wie das in 5 Jahren aussehen wird?
Ich habe damals selber nicht dran geglaubt, dass sich was ändern könnte. Ich hatte oft Zweifel und mir wurde immer gesagt, wie willst du das ändern, wenn nur du kein Fleisch isst? Dann kauft dir jemand anders die Wurst weg. Aber ich konnte es für mich nicht verantworten. Und wenn ich jetzt sehe, wie viele Leute kein Fleisch mehr essen und wie viele Leute sich tatsächlich vegan ernähren, kann ich es manchmal selber gar nicht glauben, dass so viel erreicht wurde. Das ist echt Wahnsinn, das ist echt unfassbar. Dass ich mal hier sitze mit knapp 39 und drüber sprechen kann, dass es Veganer gibt. Und darum denke ich, vielleicht in 25 Jahren, ein Großteil der Menschheit sich vegan ernährt. Das hoffe ich zumindest.
Prima, dann bedanke ich mich, Iris. Schön, dass du Zeit hattest für uns. Danke für dieses, wie ich finde, sehr erfrischende Interview.
Gerne.
Ja, das war für uns der Jürgen im Interview mit der Ulmerin Iris, die schon seit über 25 Jahren Vegetarierin ist.
Wo wir uns gerade in der Region befinden, lasst uns doch schnell nochmal etwas weiter zurückspringen, ins Jahr 1885 nämlich. Da erschien am 22. März im Ulmer Tagblatt folgende Notiz.
Schachfreunde werden eingeladen, sich nächsten Montagabend in der vegetarischen Speiseanstalt in Neu-Ulm einzufinden. Berufsbildung eines von mehreren Seiten angeregten Schachclubs.
Etwas später wurde die Gründung des Schachclubs bekannt gegeben und es stand zu lesen:
Derselbe versammelt sich jeden Montag und Donnerstagabend im genannten Lokal, um diesem edlen Spiel obzuliegen, bei welchem allerdings vegetarische Getränke eher am Platz sind als Spirituosen.
Ein weiterer Eintrag im Ulmer Tagblatt verrät weitere Details.
Die vegetarische Speiseanstalt in Neu-Ulm, Augsburger Straße 19, empfiehlt Ihnen anerkannt vorzüglichen Mittagstisch a 50 Pfennig zum Abonnement auf 1. April, sowie sonstige vegetarische Speisen und Getränke zu jeder Tageszeit und zu billigsten Preisen. Insbesondere Malzkaffee und Kernlistee a 12 Pfennig. Per Tasse, Fruchtsäfte aller Art, Kakao, Schokolade etc.
In Neu-Ulm wird also schon seit einer ganzen Weile vegetarisch gegessen.
Das waren Mr. Wives mit Not Your Way. Und wir kommen auch schon zu unseren Veggie-Terminen für die nächsten 4 Wochen. Auch in der kalten Jahreszeit gibt es das ein oder andere Veggie-Event, wenn ihr auch vielleicht ein bisschen weiter dafür fahren müsst.
Los geht's mit dem Heldenmarkt in Berlin am Wochenende des 14. und 15. November. In den Messehallen im alten Postbahnhof am Gleisdreieck. Eine Messe rund ums Thema Nachhaltigkeit zum Informieren, Probieren und Shoppen, natürlich auch mit Workshops und Vorträgen. Infos unter www.heldenmarkt.de/Berlin.
Etwas näher dann könnt ihr das darauffolgende Wochenende vom 20. bis 22. November die Veggie- und Frei-von-Messe in Stuttgart besuchen. Hier geht es nicht nur um Frei-von-Tierprodukten und wie man diese ersetzen kann, sondern auch frei von allen möglichen Zusatzstoffen und Allergenen. Schaut nach unter www.messe-stuttgart.de/veggie.
Solltet ihr euch an diesem Wochenende gerade im Norden Deutschlands befinden und die Messe in Stuttgart verpassen? Macht nichts. Dann besucht doch einfach die Veginale in Köln vom 21. bis 22. November. Dort erwarten euch die neuesten Produkte zum Verkosten, Vorträge, Workshops und interaktive Bühnenshows. Mehr dazu unter www.veginale.de.
Wenn euch das alles zu viel oder viel zu weit weg ist, am Freitag, den 27. November, machen wir von Vegi und Bund einen kleinen Ausflug, an dem ihr gerne teilnehmen könnt. Das Ziel ist die Firma Rapunzel in Legau. Um 12 Uhr treffen wir uns am Ulmer Hauptbahnhof, um gemeinsam per Bayern-Ticket dorthin zu fahren, wo wir um 14 Uhr eine Führung erhalten. Wir dürfen uns die Produktion ansehen. Außerdem gibt es einen Kurzfilm und ein kleines Biomuseum. Natürlich können wir auch nach Herzenslust im dortigen Laden einkaufen. Zum Abschluss gibt es in der Rapunzel-Kantine Kaffee und natürlich veganen Kuchen. Die Führung kostet 3 €. Hinzu kommen gegebenenfalls Einkäufe, Kaffee und Kuchen sowie die Anreise mit dem Bayern-Ticket. Wenn ihr mitkommen möchtet, meldet euch einfach per Mail an ulm@webu.de.
Am 5. und 6. Dezember findet dann der zur Einstimmung in die Weihnachtszeit der vegane Weihnachtsmarkt in Hannover statt. Zum bereits 6. Mal werden hier vegane Köstlichkeiten und Produkte jeglicher Art angeboten. Außerdem besteht die Möglichkeit, am großen veganen Wichteln teilzunehmen. Schaut nach unter www.veganeshannover.de.
Zu guter Letzt dann, wie jeden zweiten Dienstag im Monat, unser regionaler Vegi und Bund Stammtisch in der Villa Mayo. Ab 20 Uhr laden wir herzlich ein zum Austausch mit Gleichgesinnten in warmer Atmosphäre bei tollem veganem Essen. Also schaut vorbei.
Und das war's dann auch schon mit dieser Ausgabe von Wetschup. Für euch im Studio waren Svenja
und Alex. An dieser Ausgabe mitgewirkt haben außerdem Toshi, Laura, Jürgen, Jolien und Miri.
Wetschup gibt es das nächste Mal mit unserem veganen Weihnachtsspecial am 10. Dezember. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Also danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.